Hören Sie nun Pastor Rod McNair.
Dies ist der letzte Tag der ungesäuerten Brote, wie wir gehört haben. Ich hoffe, es war ein erfüllendes Fest für Sie, denn wir wurden täglich mit ungesäuertem Brot und hoffentlich auch mit dem geistigen Brot des Lebens gefüllt. Während dieser Tage sprechen wir oft über die Israeliten und ihre Reise und ihre Prüfungen und ihre Herausforderungen, ihre Höhen und Tiefen. Da wir heute Nachmittag beginnen, möchte ich eine Frage stellen. Was wollte Gott wirklich mit den Israeliten machen? Was wollte er wirklich erreichen? Was war sein Zweck und Ziel, als er sie durch die Wildernis brachte? Es kann eine Menge abweichende oder verschiedene Meinungen geben. Als ich über die Vergangenheit und einige Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind, nachdachte, erinnerte ich mich an den letzten Gottesdienst, den ich in unserer früheren Vereinigung oder Kirche hatte. Es ist jetzt schon 25 Jahre her und ich glaube, es war der letzte Tag der ungesäuerten Brote, wenn ich mich nicht irre. Eine Zeit, in der es in der Kirche viel Aufruhr gab, in der viele Veränderungen stattfanden, viele Menschen durch die Veränderung gestört und verwirrt wurden, andere aber sich freuten. Der Redner nutzte die Wanderung der Israeliten, um die Veränderung zu verteidigen und sagte, wir müssen vertrauen, und auch wenn es keinen Sinn macht, wohin wir auch gehen. Nun, die Kirche in einen Glaubensabfall zu führen, so wie Gott ihnen das Gesetz gab? Nein, das glaube ich nicht. Das war nicht die Lektion. Das ist verrückt, als ob Gott sie durch die Wüste von seinem Gesetz wegführen oder wegnehmen würde. Es gab noch eine andere Theorie, eine Art Theorie darüber, was Gott tat. Dies ist von Richard Dawkins, dem berühmten Evolutionisten, der den Gott des Alten Testaments als größenwahnsinnig betrachtete. In seinem Buch Die göttliche Täuschung sagte er auf Seite 31, der Gott des Alten Testaments ist wohl die unangenehmste Figur in der gesamten Fiktion oder Literatur. Man bekommt also sofort das Gefühl, was er in allen Sachen steht oder was seine Einstellung ist. Er sagt weiter, der Gott des Alten Testaments ist eifersüchtig und stolz darauf, ein unbedeutender, ungerechter, unversöhnlicher Kontrollfreak, ein rechtsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Reiniger, ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, kindermörderischer, völkermörderischer, fiktiver, pestativer, größenwahnsinniger, sadistischer, launenhafter, böswilliger Tyrann. Ende des Zitats. Eines Tages wird Richard Dawkins dem Gott des Alten Testamentes gegenüberstehen. Glauben Sie, dass er ein paar verschiedene Beschreibungen verwenden wird, wenn er versteht und wenn er erfährt, dass Christus auch für ihn gestorben ist? Er weiß es im Moment einfach nicht besser, aber er wird eine Gelegenheit haben. Aber nein, der Ewige führte die Israeliten nicht durch die Wildnis, um grausam, launisch und unangenehm zu sein. Wollte er sie töten? Das dachten einige der Personen, die da waren, während sich die Geschichte entfaltete, als die Ereignisse so geschahen. Aber nein, er hat nicht versucht, sie zu töten. Was hat er gemacht? Der Ewige gab ihnen Gesetze. Er gab ihnen Lehrer, er ließ sie testen. Er hat sie von ihrer Lehre befreit, wie wir heute Morgen gehört haben. Alles war speziell darauf ausgerichtet, ihnen zu zeigen, dass es zwei Lebensweisen gab, nicht viele, nicht eine Vielzahl von Möglichkeiten oder Alternativen, sondern zwei Wege, und sie wollten und sie sollten den richtigen Weg wählen, alles daran zu setzen, ihm zu folgen. Sie sollten natürlich ihr Bestes geben. Ist es nicht das, was Gott mit uns macht, unser Leben zu lenken, unsere Schritte zu lenken, uns manchmal in Situationen zu bringen? Wenn wir dazu bereit sind, Wenn wir bereit sind, uns ihm zu unterwerfen und unser Leben ihm zu unterwerfen, bringt er uns in Situationen, die uns zeigen, dass es nur zwei Wege gibt, um uns zu ermutigen, zu inspirieren und manchmal anspornen, zu lernen, manchmal sogar mit starker Korrektur zu regieren, um uns zu lehren, dass wir wirklich nur seinen Weg gehen wollen. Es ist wirklich der einzigste Weg und wir müssen dieses von ganzem Herzen suchen. Ist es nicht das, was er tat und tut? Er schneidet durch all das Chaos und die Verwirrung in der heutigen Zeit. So viele Menschen denken, dass es so viele Wege geben würde. Ich erinnere mich noch, wie vor Jahren einer unserer Musikdirektoren erklärte, und dass wir vor einigen Jahren einen der Musikdirektoren erklärten, dass wir am Sabbat nicht spielen könnten. Und nur eine kurze Beschreibung von dessen, an was wir glaubten. Seine Schlussfolgerung war nun, es gibt viele Wege zum Himmel, die Pfade zum Himmel gibt es viele. Er verstand uns aber, meine Brüder und Schwestern und ich gingen weg. Er verstand uns einfach nicht. Nein, eigentlich haben wir gedacht, gibt es nicht viele Wege und wir kommen nicht so einfach in den Himmel. Nun war er richtig. Gibt es einen buddhistischen Weg? Gibt es einen Confucius-Weg? Gibt es einen atheistischen Weg? Gibt es einen katholischen Weg? Gibt es viele Wege zum Leben? Nein. Gott hilft uns zu erkennen und er lernt uns, mit allem, was wir haben, mitzumachen. Ich schätze die Kurzandacht, die wir von wenigen Minuten gehört hatten, in der er davon sprach, jeden Gedanken in die Gefangenschaft zu bringen, denn das ist wirklich das, was man braucht. Sehen wir uns zu Beginn einige Beispiele an, alles zu geben, Gott alles zu geben. Eine Lektion aus den Tagen der ungesäuerten Brotes. Jetzt 2. Buch Mose, Kapitel 14. Wir waren schon einmal hier, aber ich möchte hier nur eine kleine Lektion mitgeben, wenn wir über diese Tage nachdenken. Der erste Prozess, den sich auf ihrem Weg aus Ägypten durchmachten, wie wir vorhin hörten, er ließ es zu, dass sie in einer Ecke gedrängt wurden und nur in zwei Richtungen gehen konnten, nicht wahr? Gott hat dies orchestriert. Er hätte sie in eine offene Ebene führen können, wie sie sich und sie würden sich wie Wachteln im Tal verstreut haben. Aber nein, er hat sie aus einem bestimmten Grund zwischen den Bergen und dem Meer und in Ägypten dahinter eingekesselt. Also jetzt 2. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 9. 2. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 9. Und die Ägypter jagten ihnen nach mit Rossen, Wagen und ihren Männern und mit dem ganzen Heer des Pharao und holten sie ein. Vers 10 im gleichen Kapitel. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn. Nun, was waren ihre Optionen oder Alternativen? Entweder sie kehrten nach Ägypten zurück, um dort abgeschlachtet zu werden, zu sterben, zur Versklavung, oder sie gehen irgendwie vorwärts im Leben, in den Frieden, in alles Gute, das sie wollten. Aber Gott sagte, um das zu tun, müsst ihr mir vertrauen, ihr müsst euch für mich einsetzen. Nur so funktioniert das. Er erlaubte ihnen, sich in einer Situation zu befinden, in der es nur zwei Möglichkeiten gab. Warum? Denn das ist die Realität des Lebens. Ist es heute nicht erstaunlich, dass selbst in einer grundlegenden Tatsache des Lebens Menschen versuchen, das Bündnis der Geschlechter zu erweitern und sagen, dass es eine Vielzahl von Wahlmöglichkeiten der Geschlechter gibt oder geben würde. Nein, es gibt nur zwei Geschlechter. Wenn wir die Lebensweise betrachten, gibt es zwei Lebensweisen. Es gibt Gottes Weg und es gibt Satans Weg. Zu geben und dienen und die Selbstsucht. Es gibt nur einen Weg, den wir gehen können. Es gibt den Weg des Lebens und es gibt den Weg des Todes. Es gibt den Weg Gottes und den Weg Satans, nur zwei Möglichkeiten. Er hat sie gezwungen, das zu sehen. Er zwang sie, eine Wahl zu treffen. Ist das nicht das, was er auch mit uns macht? Wenden wir uns jetzt 5. Buch Mose, Kapitel 13, Vers 15 zu. Er spricht, ich weiß, viele Jahre später, die nächste Generation, aber es ist doch die gleiche Botschaft. Also jetzt 5. Buch Mose, Kapitel 13, Vers 15 und 16. Siehe, ich habe dir heute vorgelegt, das Leben und das Gute, den Tod und das Böse. Wenn du gehorchst den Geboten des Herrn, deines Gottes, die ich dir heute gebiete, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst, so wirst du leben und dich mehren. Und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in dem Lande, in das du ziehst, es einzunehmen. Warum hat Gott das gesagt? Warum zwang er die Menschen, eine Wahl zu treffen? Weil er sie hasst? Weil er will, dass ihr Leben unglücklich ist? Und weil er sie liebt? Oder, Entschuldigung, weil er sie liebt und er wollte, dass sie den richtigen Weg wählen? Und er wollte ihnen das Leben und gutes Leben geben und viele gute Gaben. Vers 17 im gleichen Kapitel. Vers 17. Wendet sich aber dein Herz und du horchst nicht, sondern lässt dich verführen und du anderen Göttern anbetest und ihnen dienst, so verkündige ich euch heute. Erstmal bis dahin. Also hier die Realität des Lebens. Er sagte, ich erfinde dies nicht nur, das ist genau das, was passiert, wenn ihr euch von meiner Lebensweise abwendet. Jetzt weiter, Vers 18, 19 und 20 im gleichen Kapitel, Vers 18, 19 und 20. So verkündige ich euch heute, dass ihr umkommen und nicht lange in dem Land bleiben werdet, in das du über den Jordan ziehst, es einzunehmen. Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit du das Leben erwählst und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen. Indem den Herrn euren Gott liebt und seine Stimme gehorcht und ihm anhangt. Denn das bedeutet für dich, dass du lebst und alt wirst und wohnen bleibst in dem Lande, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, ihnen zu geben. Also, Gott flehte diese Generation an, sich mit ihm und seinem Weg in Einklang zu bringen, der zum Leben, zum Frieden, zur Harmonie, zur Liebe und zu einer gesegneten Zukunft führt. Christus hat dasselbe Konzept gelernt, nicht wahr? Markus Kapitel 12 jetzt, Vers 28 und 29. Markus Kapitel 12, Vers 28 und 29. Und es trat zu ihm einer von den Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihm, welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus aber antwortete ihnen, das höchste Gebot ist, das höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Jesus zitierte hier aus dem Alten Testament von den Büchern Mose. Weiter im gleichen Kapitel, Vers 30, Vers 30. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Nun, dies ist das erste Gebot. Gibt es etwas, das nicht darin enthalten ist? Gott von ganzem Herzen, von ganzem Sinn und Verstand und mit unserer ganzen Kraft, mit allem, was wir haben, zu lieben. Alles zu geben, was wir haben, nicht wahr? Das ist das erste Gebot. Jetzt Markus Kapitel 8, Vers 34. Jesus erklärt auch Folgendes hier. Markus Kapitel 8, Vers 34. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, also wer ein Nachfolger von mir sein will, wer Christ genannt werden will. Jetzt weiter den zweiten Teil von Vers 34 und Vers 35. Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten. Jesus sagte, wenn wir ihm folgen und uns selbst verleugnen wollen, müssen wir ihm folgen und uns selbst verleugnen, indem wir Gott über alles stellen, sogar über unser eigenes Leben, unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen Bedürfnisse, unser eigenes Verlangen, unsere eigenen Meinungen und nichts zurückhalten. Von Gott nichts zurückhalten. Brüder, wie machen wir das? Wie können wir Gott wirklich alles geben? Was bedeutet das? Wie sieht es aus? Zuerst vielleicht eine klare oder kleine Erklärung, wie es nicht aussieht, denn manchmal können wir uns darüber irren, was alles geben bedeutet, was es bedeutet, Gott alles zu geben. Manchmal können wir versuchen, einfach, vielleicht muss ich einfach mehr und mehr und mehr aus eigener Kraft tun. Das nennt man Perfektionismus. Manche Menschen sind von Perfektionismus geplagt, das ist etwas anderes. Einige kämpfen damit, wie sie ständig von Zweifeln und der Angst geplagt werden, dass sie einfach nicht genug tun. Einige von uns haben damit Schwierigkeiten, davon spreche ich nicht. Ihr versucht nicht nur diejenigen unter ihnen, die bereits danach streben, auf diese Weise perfekt zu sein, eine weitere Schuldreise aufzubürden und sie müssen einfach immer mehr und mehr und mehr tun. Nein, Gott will nicht, dass wir das so sehen. Jetzt 2. Timotheus Kapitel 1 Vers 7. 2. Timotheus Kapitel 1 Vers 7. Paulus sagt dir Folgendes: Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Es geht nicht nur darum, immer mehr und mehr aus eigener Kraft zu tun. Das haben wir heute Morgen von Herrn Strain gehört. Wir sollen geistig reif und vollständig werden, erwachsen und auf das ausgerichtet sein, was Gott will und ihn bitten, uns zu führen. Denn Gott ist unsere Stärke. Ich spreche auch nicht davon, dass wir versuchen, uns gegenseitig zu übertreffen. Ich spreche nicht davon, dass wir einfach versuchen, immer mehr zu tun, damit wir andere beeindrucken können. Ich weiß, wir sagen es nicht so, wir denken nicht so offen darüber nach, aber manchmal kann das doch passieren. Schauen Sie mich an, wie spirituell ich bin. Wenn wir nicht vorsichtig sind, können wir in diese Situation geraten. Die Bibel sagt, dass wir uns nicht untereinander vergleichen sollten. Es ist keine Vorstellung. Es ist nicht eine Schau-mich-mal-an-Sache. Es geht auch nicht nur um die Persönlichkeit. Manchmal können wir Eifer, geistlichen Eifer, mit persönlichem Charakter und Persönlichkeit verwechseln. Nicht wahr? Sie wissen, dass ein eifriger Mensch nicht immer sehr aufgeschlossen ist. Wenn Sie eine Arbeit hinter den Kulissen haben, können Sie sich mit Ihrer Persönlichkeit für Gott einsetzen? Können Sie sich mit Ihrer Persönlichkeit so alles geben? Auf jeden Fall. Wenn Sie extrovertiert und sehr gesellig sind, können Sie dann Gott alles geben? Auf jeden Fall. Beide gehen weit über die reinen Persönlichkeiten hinaus, nicht wahr? Es geht wirklich um unser Herz, unseren Verstand, darum, was wir mit dem tun, was uns Gott gegeben hat oder gegeben wurde, was uns gegeben wurde, unsere Gedanken und unsere Wege, unseren Gang, unsere Worte und unsere Handlungen dem Willen Gottes ganz anzupassen. Wie sieht es also aus und wie können wir es in unserem Leben anwenden? Ich möchte in der verbleibenden Zeit einige Beispiele von Personen aus dem Exodus, also zweiten Buch Moses und der Geschichte betrachten. Ich habe gute Beispiele ausgewählt, in gewisser Weise einige Helden der Exodus-Geschichte. Es ist eigentlich ziemlich traurig, wenn man darüber nachdenkt. Es gibt nicht viele gute Beispiele. Es ist eine Art begrenzte Auswahl, aber die, die es sind, sind sehr mächtig und wir können viel von ihnen lernen. Lasst uns zuerst über Mose sprechen. Mose war ein fantastisches Beispiel, ein Mann Gottes. Er wurde am Hof des Pharaos aufgezogen. Als kleines Baby wurde er von seinen Eltern aufgegeben und von einer der königlichen Hofbeamten, einer Prinzessin des Pharaos, aufgenommen und am Hof aufgezogen. Er wurde reich und berühmt, ein mächtiger Feldherr und ein berühmter Mann. Aber wenn wir uns 2. Buch Mose Kapitel 3 anschauen, wenden wir uns dorthin. Es scheint, dass er mit einigen Unsicherheiten zu kämpfen hatte. Mose, dieser große Mann Gottes, kämpfte mit Unsicherheiten. Mose Kapitel 3, Vers 7, siehe da, hier hat er 40 Jahre lang Schafe gehütet, nachdem er zu diesem großen Feldherrn geworden war. Und nun wurde er von Gott berufen und er erhielt von Gott den Auftrag, die Kinder Israels aus Ägypten herauszuführen. Und beachten Sie, das ist am brennenden Busch, also eine faszinierende Geschichte. Jetzt 2. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 7 bis 10. 2. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 7 bis 10. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errettete aus den Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jesubiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ist dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen. Und so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Und so sagte Moses sofort, ich bin dein Mann. Ich kann es tun, schließlich bin ich General gewesen. Ich war im Haushalt des Pharao, ich weiß. Gott, ich hab's kapiert. Ich weiß, wie man mit schwierigen Menschen umgeht. Ich kenne diesen Kerl, den Pharao. Das hat er nicht gesagt. Weiter im gleichen Kapitel, 2. Buch Mose, Kapitel 3, jetzt Vers 11 und 12, Vers 11 und 12. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zu Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach, also Gott sprach, ich will mit dir sein und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. Aber Moses hatte noch mehr Fragen. Hier jetzt Vers 13 im gleichen Kapitel, Vers 13. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Und so erklärte Gott seinen Namen und was er sagen sollte. Das ging hin und her und hin und her und schließlich, was ging da vor sich danach? 2. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 1. Hier antwortete Gott Mose, 2. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 1. Also Entschuldigung, Mose antwortete hier nochmal und sprach. Also 2. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 1. Mose antwortete und sprach, siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, Gott ist dir nicht erschienen. Also, was ist, wenn sie auf mich nicht hören? Das klingt nach einem Mann, der vielleicht ein bisschen gekämpft hat, der nicht selbstsicher war und vielleicht ein bisschen Unsicherheit hatte. Das klingt nicht nach jemandem, der viel Eitelkeit in Bezug auf seine Fähigkeit hatte. Oder vielleicht hatte er und vielleicht war das in diesen 40 Jahren ausgebügelt worden. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht würde es wirklich funktionieren, 40 Jahre lang Schafe zu hüten, um jemanden zu demütigen. Ich habe 4 Monate lang mit Schafen gearbeitet und das hat mich gedemütigt. Aber dies ist eine andere Geschichte. Er war sich nicht ganz sicher, ob dies funktionieren würde. Jetzt 2. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 10. 2. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 10. Mose aber sprach zu dem Herrn: Ach, mein Herr, ich bin von jeher nicht bereit gewesen, auch jetzt nicht, seitdem du mich mit deinem Knecht redest, denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Also, ich habe einen Sprachfehler. Ich bin kein großer Redner. Ich werde diese Leute nicht inspirieren. Sie werden mir nicht folgen. Und Gott, der Ewige, ist ein wenig verärgert, wenn sie sich die Geschichte, wie sie die Geschichte kennen. Und Gott antwortete: Es geht nicht darum, wer du bist, Mose, sondern wer ich bin. Ich werde mich darum kümmern. Der Punkt ist, dass Mose Ermutigung brauchte. Er war nicht übermenschlich. Es war nicht nur seine Ausbildung in Ägypten, die ihn hier durchhalf. Aber wenn wir uns die Geschichte anschauen, dann war es seine Bereitschaft, sich Gott zu unterwerfen und Gott durch ihn und mit ihm arbeiten zu lassen und Gott kennenzulernen und Gott zu verstehen und an Gott zu glauben und eine Beziehung zu Gott zu haben. Und dies hat ihm Selbstvertrauen gegeben. Heutzutage wird viel über das Selbstvertrauen gesprochen. Wenn man sich ein Interview eines Sportlers ansieht, strahlt dieser einfach Selbstvertrauen aus, nicht wahr? Und das ist sehr angesehen. Und wenn sie es nicht tun, will sie niemand in ihrer Mannschaft haben. Das ist angeblich die Voraussetzung für den Erfolg. Glauben Sie nur an sich selbst. Aber ihr wisst, Brüder, wenn wir nur an uns selbst glauben, werden wir in jede Mauer rennen, genau wie Petrus. Er hatte viel Vertrauen in sich selbst und verleugnete am Ende Christus, nicht wahr? Unser Ziel ist es, im Vertrauen zu Gott zu wachsen und ihn in unserem Leben wirken zu lassen. Der Punkt ist, dass Gott Mose ermutigt hat: Du kannst es tun, denn ich werde dir helfen, ich werde bei dir sein, wie wir in der Predigt heute Morgen gehört haben. Die Hilfe ist da und ist verfügbar. Wir können sehen, dass Mose diese Beziehung zu Gott hatte. Moses tat Erstaunliches und er ging in unmöglichen Situationen vorwärts, weil Gott durch ihn wirkte. Betrachten wir also 2. Buch Mose Kapitel 14 in diesem Licht. 2. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 13, zurück zum Roten Meer. Mose kam an den Punkt, an dem er bereit war, nichts mehr zurückzuhalten, an dem er im Gehorsam und Glauben an Gott alles gab, weil er Gottes Macht verstand. Er verstand, dass es Gott war, der arbeitete, nicht er selbst. 2. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 13. Wir haben das schon einmal gelesen, wie sie mit dem Rücken gegen das Meer gestellt wurden. Also, 2. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 13 und 14, Vers 13 und 14. Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und was für eine gewaltige Glaubensaussage. Wisst ihr, was noch bemerkenswerter war? Moses wusste noch nicht, wie Gott dieses regeln würde. Wir wissen das, weil wir das zumindest vermutigen können. Vers 15. Und der Herr sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Sage den Israeliten, dass sie weiterziehen. Es scheint also nicht so, als hätte Moses den ganzen Plan gehabt, aber er vertraute Gott und er wusste, dass Gott einen Plan hatte. Auch wenn er ein Mann war, der manchmal mit Unsicherheiten zu kämpfen hatte, manchmal haben unsere jungen Menschen mit Unsicherheit zu kämpfen, während sie aufwachsen. Es ist eine Zeit, in der man seine Identität entwickelt und manchmal unsicher über sich selbst ist. Manchmal kann man als junger Mensch das Gefühl haben, dass alle anderen alles zusammen haben. Alle anderen scheinen keine Probleme zu haben. Ich bin wohl der Einzige, der manchmal unsere Sicherheiten hat. Was stimmt mit mir nicht? Wisst ihr, junge Leute, ihr könnt durch die Tatsache ermutigt werden, dass dieser Mann, Gott ist dieser Mann, zu dem wir so sehr aufschauen und der eine so sehr entscheidende Figur im Plan Gottes war. Gott benutzte ihn, er selbst hatte mit sich auch zu kämpfen. Drum schämt euch nicht, wenn ihr manchmal unsicher seid. Jeder von uns kann manchmal Unsicherheiten haben, wenn wir das Gefühl haben, es nicht zu schaffen, was auch immer vor uns liegt. Wir können es nicht tun. Wir haben nicht das Zeug dazu. Nun, raten Sie mal, wir nicht. Wenn wir also an diesen Punkt angekommen sind, herzliche Glückwünsche, sind wir bereit, dass Gott mit uns zusammenarbeitet. Wenn wir verstehen, dass wir nicht das Zeug dazu haben, dann kann Gott in und durch uns damit beginnen, es zu tun. Wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass wir uns für ihn einsetzen und ihm die Kontrolle über unser Leben überlassen. Schauen wir uns eine andere Person an oder eigentlich zwei Personen, diese zwei, Josua und Caleb. Ich weiß, dass sie wussten, dass ich sie bereits erwähnen würde, zwei weitere Helden der Exodus-Geschichte, Josua und Caleb. Schauen wir uns 2. Buch Mose Kapitel 14 an und Vers 10 noch einmal an, denn das bezieht sich vielleicht tatsächlich ein wenig auf Josua und Caleb, obwohl sie nicht erwähnt werden. Wir haben bereits in Versen 8 und 9 gelesen, wie die Ägypter damals verfolgten. Sie näherten sich in Vers 10, die Israeliten schrien auf, und so sagt es jetzt in Vers 12, 2. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 12, 2. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 12. Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägypter dienen. Es wäre besser für uns, den Ägypter zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Nun lasset sie uns das für einen Moment lang durchdenken. Es gab dort 2 oder 3 Millionen Menschen. Waren das all die Leute, die plötzlich gemeinsam aufstanden, genau diese Worte gemeinsam im Einklang sprachen? So sieht es nicht aus. Aber es scheint, als hätte es ein paar faule Äpfel gegeben, nicht wahr? Es gab einige Leute, die Mose sofort herausforderten und sagten, sieh mal, du bist unser Problem, Mose. Du hast uns in keine Gewinnsituation geführt und ihre Worte verbreiteten sich und verursachten einen negativen Geist in weiten Teilen der Gemeinde. Aber gab es in der Gruppe welche, die sich einfach zurücklehnten und Moses zusahen? Waren da einige Kinder Israels, die sich zurücklehnten, die Angst hatten und sich wahrscheinlich zu Tode erschreckten? Und warum auch nicht? Die Berge an einer Seite, die Ägypter hinter dir und sie sind nicht glücklich. Du hast einfach all ihre Sachen genommen und wir heute Morgen, wie wir heute Morgen gehört haben, und das Meer vor dir. Aber gab es nicht einige Leute, so behauptete ich, dass es zumindest 2 Leute gab, die dort standen und die schauten und zusahen und das Beispiel Moses oder von dem Beispiel Moses lernten. Wenden wir uns nun 4. Buch Mose Kapitel 13 zu. Wir finden fast die genaue Situation vor. 4. Buch Mose Kapitel 13 Vers 26. Wir kennen die Geschichte, aber wir werden nur die Höhepunkte hier anschauen. Also jetzt 4. Buch Mose, Kapitel 13, Vers 1 und 2. 4. Buch Mose, Kapitel 13, 1 und 2. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sende Männer aus, die das Land Kanaan erkunden, das ich den Israeliten geben will, aus jedem Stamm ihrer Väter je einen Mann, lauter Älteste. Also wählte er 12 aus, und sie gingen hin und sahen das Land an, das Land Kanaan. Und so kehrten sie zurück. Jetzt Vers 26 bis 29 im gleichen Kapitel, Vers 26 bis 29. Sie gingen hin und kamen zu Moses und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten in die Wüste Paran und brachten ihnen den ganzen Gemeinde Kunde, wie es stand, und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihnen und sprachen: Wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandte. Es fließt wahrlich bis Milch und Honig darin, und dies sind seine Früchte. Aber stark ist das Land oder das Volk, das darin wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß, und wir sahen dort auch Anaks Söhne, also die Riesen. Es wohnen die Amalekiter im Südländer, die Hethiter und Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge, die Kanaaniter aber wohnen am Meer und am Jordan. Aber in Vers 30, Kaleb entspäht in der Gemeinde, erfahren wir, dass Jose bei ihm war. Kaleb erkannte, dass bereits etwas geschah. Jetzt also 4. Buch Mose, Kapitel 13, Vers 30 jetzt. Kaleb aber beschwichtigte das Volk, das gegen Moses murrte, und sprach: Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Wusste Kaleb nun, wie es geschehen würde? Wusste Kaleb genau, wie Gott die Giganten überwinden würde? Nein. Wusste Mose genau, wie man das Rote Meer überwinden würde? Auch nicht. Offenbar wären Jose und Kaleb mit Mose einer Meinung und lernten wahrscheinlich aus seinem Beispiel, indem sie ihn beobachteten und durch ihn wuchsen. Wir kennen die Geschichte, dass die 10 Männer und alle diese 20 und auch noch mehr nicht in das gelobte Land gehen durften am Ende. Jetzt 4. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 24. 4. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 24. Hier sprach der Herr: Nur meinem Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist, und seine Nachkommen sollen es einnehmen. Also weil er mir und auch Josef voll und ganz gefolgt ist, Josef und Kaleb haben es geschafft. Sie erkannten, dass es nur 2 Möglichkeiten gab. Es gab nicht viele Möglichkeiten und sie mussten weitergehen. Es ist ein Spiegelbild dessen, was Mose getan hatte. Sie haben gelernt: Brüder, wir treten in gefährliche Zeiten ein, wie wir heute Morgen gehört haben. Viele in unserer Welt, die nichts von dem wissen, was wir wissen, machen sich Sorgen um die Zukunft. Es gibt eine Gallup-Umfrage, die vor nicht allzu langer Zeit durchgeführt wurde, mit dem Titel Stress, Sorge und der Wut der Amerikaner, intensiviert in 2018. Und es trägt folgende Schlussfolgerung. Also beginnen wir mit dem Zitat: Sogar während die Wirtschaft aufblühte, waren im vergangenen Jahr mehr Amerikaner gestresst, wütend und besorgt als zu den meisten Zeitpunkten des vergangenen Jahrzehnts. Auf die Frage nach ihren Gefühlen am Vortag sagt die Mehrheit der Amerikaner, also hier 55% im Jahr 2018, dass sie während eines Großteils des Vortags Stress erlebt hätten. Fast die Hälfte, 45%, geben an, dass sie sich am Vortag sehr besorgt gefühlt haben. Mehr als jeder Fünfte, nämlich 22%, gab an, dass sie viel Wut empfanden. Können Sie sich das vorstellen? Fast ein Viertel der Befragten gaben an, dass sie am Vortag viel mehr Ärger empfanden als am Tag der Befragung. Und halb besorgt, halb gestresst. Jede dieser Zahlen entspricht oder übertrifft früheren Hochständen in der USA. Darüber hinaus zeigte Gallups jüngster jährlicher neuester Stand über die Emotionen und Verfassung der Welt, dass die Amerikaner mehr gestresst und besorgter waren gegenüber dem Großteil der Welt. Tatsächlich war die Rate, dass 55% der Amerikaner die Stress erlebten, eine der höchsten von den 143 untersuchten Ländern, und sie übertraf den weltweiten Durchschnitt 35% um ganze 20 Prozentpunkte. Ende des Zitats. Es klingt also, als müssten wir in den USA woanders hinziehen, nicht wahr? Dies ist kein gesunder Ort, um geistig gesund zu sein. Dagegen sind wir nicht immun, oder? Für viele Menschen auf dieser Welt wird der Stress und die Sorge mehr und mehr. Auch hier gilt, dass unsere jungen Leute, die nächste Generation, manchmal auf das schauen, was passiert, worauf sie sich freuen können und wohin diese Welt sich entwickelt. Unsere Ermutigung für euch, junge Leute, ist wie Josua und Kaleb: Schaut euch um, schaut euch diejenigen an, die heute mutig Gottes Lebensweise um euch herum weiterleben, und die Beispiele der Bibel zu betrachten. Das kann uns ermutigen. Wir müssen auf solche schauen, die schon vor uns waren und mutig gewesen sind. Es ist interessant. Es scheint mir nur, dass ich diese Bibelstelle in letzter Zeit einige Male durchlaufen habe. Apostelgeschichte 21, Vers 10. Ich möchte nur darauf hinweisen, als Paulus nach Jerusalem gehen wollte, und immer wieder wurde ihm von denen, die im Geist waren, sogar von Propheten gesagt, dass wenn du nach Jerusalem gehst, du gebunden und den Heiden übergeben werden wirst. Die Leute warnten ihn, nicht zu gehen. Dies wäre eine gute Gelegenheit gewesen, um zu sehen, wie das Wetter in Tarsus war, meint ihr, und nicht nach Jerusalem zu gehen. Und doch sagt ihr ihnen: Warum brecht ihr mir das Herz? Während diese Menschen weinten und ihm sagten, sollte nicht nach Jerusalem gehen. Er sagte: Ich bin bereit, mein Leben hinzugeben, ich bin bereit zu sterben, wenn das Gottes Wille ist. Paulus war ein mutiges Beispiel. Und wir können uns umschauen, ob es in der Bibel steht und ob es Herrn Armstrong ist, der sich so viel Mühe gegeben hat und so hart arbeitete. Und wir alle, praktisch alle, sind zum Teil wegen der Arbeit dieses Mannes hier. Und Dr. Meredith, der Jahre und Jahrzehnte lang gekämpft und sein Leben für diese Lebensweise gegeben hat, und die Führer, die wir weiterhin haben. Herr Westen äußert den Wunsch, die Arbeit weiter voranzutreiben. Das ist ermutigend. Herr Ames, der vor 2 Wochen einen Schlaganfall hatte, aber dennoch fest entschlossen war, nach Kansas City zu gehen. Sicherlich wäre es für ihn angenehmer, an diesem Wochenende zu Hause und in der Nähe zu sein und sich auszuruhen, aber er stürmte vorwärts. Der Punkt ist, dass Josua und Kaleb uns daran erinnern und uns helfen können, Mut zu fassen, indem wir uns Beispiele anderer Menschen ansehen, die schon vor uns gegangen sind. Das brauchen wir, und wir werden es in Zukunft noch mehr brauchen. Nun Nummer 3. Ein weiteres Beispiel für eine Person aus dieser Zeit ist Pinhas. Lassen Sie uns zu 4. Buch Mose Kapitel 25 übergehen, und zwar nur, um diesen Teil schnell zusammenzufassen. Das ist ein sehr ermutigendes Teil der Geschichte, die Herr Strain erwähnte. Aber auch hier waren viele Israeliten in Götzendienst und Unmoral verfallen. Also, jetzt 4. Buch Mose, Kapitel 25, Vers 4 und 5. 4. Buch Mose, Kapitel 25, Vers 4 und 5. Und er sprach, also der Herr, zu Mose: Nimm alle Oberen des Volkes und hänge sie vor den Augen auf im Angesicht der Sonne, damit sich der grimmige Zorn des Herrn von Israel wende. Und Mose sprach zu den Richtern Israels, töte an jeder seine Leute, die sich an Baal Peor gehängt haben. Dies ist ein sehr wichtiges Puzzleteil. Pinhas ist nicht abtrünnig geworden und hat sich nicht einfach irgendwie umgesehen, wen er mit einem Speer erstechen konnte. Mose hatte gesagt, seht, die Todesstrafe gilt denen, die sich Gott widersetzt oder setzen und versucht haben, diese Art von Aktivität in der Gemeinde zu verbringen. Jetzt Vers 6 im gleichen Kapitel, Vers 6 und dann 7 und 8 auch, 4. Buch Mose, Kapitel 25, Vers 6, 7 und 8. Und sie, ein Mann aus Israel, kam und brachte unter seine Brüder eine Midianiterin vor den Augen des Mose und der ganzen Gemeinde der Israeliten, die da weinten vor der Tür der Stiftshütte. Als das Pinhas sah, der Sohn des Eleazars, des Sohnes des Priesters Aaron, stand er auf aus der Gemeinde und nahm einen Spieß in seine Hand und ging dem israelitischen Mann nach und in die Kammer und durchstach die beide, den israelitischen Mann und die Frau, durch ihren Leib. Da hörte die Plage auf unter den Israeliten. Waren aber durch die Plage getötet worden 24.000. Etwas später in Vers 10 heißt es, dass Gott sich über die Aktion von Pinhas freute und ihn dafür segnete. Nun, was ist die Lektion? Fangen Sie an zu denken, eine Lektion im Speerwerfen? Nein. Lassen Sie uns verstehen, was die Lektion ist und was sie nicht ist. Der Punkt ist, dass Pinhas für die Wahrheit tapfer war. Dr. Meredith hatte einen Artikel, ich glaube, er war wieder in der weltweiten Kirchezeit mit diesem Titel über Pinhas, tapfer für die Wahrheit. Er war in einer bestimmten Position. Er sah sich mit einer Situation konfrontiert, in der Handelsbedarf bestand und er tat handeln. Was ist die Lektion für uns? Es gibt Zeiten, in denen wir aufs unserem eigenen Weg des Glaubens und in gegenüber Umständen einfach handeln müssen. Manchmal sogar drastische Maßnahmen, wie wir vor einiger Zeit in einer Predigt hier hörten. Unser Leben basiert auf Mustern. Manchmal geraten wir in schlechte Muster, manchmal müssen wir die Trägheit überwinden und etwas anderes tun. Wenden wir uns nun Matthäus 5, Vers 27 zu. In diesen Tagen der ungesäuerten Brote geht es um Wachstum und Überwindung. Manchmal bedeutet das, dass wir große Maßnahmen ergreifen müssen, um das Muster zu überwinden. Christus brachte das in Matthäus 5, Vers 27 zum Ausdruck. Also jetzt Matthäus 5, Vers 27. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Und dann weiter im gleichen Kapitel, Vers 28, 29 und 30. Also Christus sprach hier, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in der Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Sagte Jesus, er wolle, dass viele Menschen mit einem Auge und einer Hand umgehen? Nein, das glaube ich nicht. Nein, ich bin mir sicher, das hat er nicht damit gemeint. Er sagte, wenn dich etwas davon abhält, Gott alles zu geben, dann muss es einfach weg. Es muss weg. Wir müssen diesen Wunsch oder diese Handlung oder dieses Bedürfnis aufgeben. Wir denken, es ist ein Bedürfnis, ein Wunsch oder ein Begehren, aber das Königreich zu wählen ist viel, viel wichtiger. Was sind einige Dinge, in denen wir uns verfangen? Vielleicht sind wir zu sehr von den Medien beeinflusst. Vielleicht füllt das unseren Geist und Kopf zu sehr. Vielleicht beschließen wir, dass ich die Kabisch nur einfach durchschneide. Aber dieses Metaphor funktioniert nicht weiter, weil es ohne dem auch geht. Okay, vielleicht müssen wir einfach die Verbindung unterbrechen. Das ist eine bessere, mehr meinungsvolle Metapher. Vielleicht müssen wir eine Gewohnheit ändern. Vielleicht beraubt mich zu viel Technikzeit oder Bastelzeit gegenüber der Bibel, Studienzeit und der Gebetszeit. Wir wissen, wie es funktioniert. Wir wissen, dass das Internet so wirkt oder wirken kann. Und so gibt es noch eine weitere Sache zu sehen. Es gibt immer noch eine Sache, die auf man klicken muss oder kann in meinem weiteren Text, auf den man antworten kann. So funktioniert es und so ist es aufgebaut. Die Gründe haben sich geäußert und erklärt und einige von ihnen bedauern, dass es wirklich so funktioniert. Dennoch können wir uns darauf einlassen. Vielleicht müssen wir unsere Technologie nicht in den Müll werfen, aber vielleicht müssen wir ihr vernünftige Grenzen setzen und an den Grenzen festhalten. Vielleicht werden wir übermäßig von Folgen beeinflusst, die uns zu schädlichem Verhalten oder schädlichen Einstellungen ziehen. Vielleicht müssen wir uns genau ansehen, wer unsere Freunde sind und analysieren, ob sie in die gleiche Richtung gehen, in die ich gehen möchte. Christus selbst sagte, dass die Wahrheit uns manchmal von Freunden und der Familie trennen wird. Vielleicht ist es eine Sucht, vielleicht ist es etwas, das uns schadet und unseren Beziehungen schadet. Vielleicht ist es diese große Veränderung endlich ein Eingeständnis und eine Öffnung dafür, dass wir sprechen darüber und mit einigen darüber sprechen, die uns nahestehen, denen wir vertrauen können, oder mit einem Pastoren, Ältesten, Diakon oder Freund darüber reden. Wissen Sie, die Sucht gedeiht im Dunkeln und wir schämen uns deswegen. Aber der erste Schritt besteht darin, das Licht darauf zu richten und eine Strategie zu finden, um es zu überwinden. Und Barrikaden und Hecken zu errichten, damit wir nicht mehr nahe treten und enge Freunde zu haben, die uns helfen, rechtschaffen abzulegen. Vielleicht ist es jetzt die Zeit gekommen. Vielleicht ist es keine krasse Sünde, aber vielleicht wollen wir einfach nur, dass unsere Beziehung sich besser funktioniert. Vielleicht wollen wir, dass unsere Finanzen besser ausfallen oder funktionieren. Vielleicht wollen wir, dass unsere Arbeit besser läuft, dass unser Leben besser läuft. Vielleicht müssen wir Gott bitten, uns zu lehren und uns zu zeigen, wo wir handeln müssen. Jetzt 2. Korinther, Kapitel 7, Paulus hier. Er spricht von göttlichen Trauer und sagte, manchmal müssen wir uns über Dinge aufregen, die uns davon abhalten, alles zu geben, unser ganzes Leben Gott zu übergeben. Also jetzt 2. Korinther, Kapitel 7, Vers 10, 2. Korinther, Kapitel 7, Vers 10. Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemanden reut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Und auch hier gibt es nur zwei Möglichkeiten. Und entweder gehen wir auf Gott zu oder wir gehen auf die Welt zu. Vers 11 jetzt im gleichen Kapitel, Vers 11. Also jetzt 2. Korinther, Kapitel 7, Vers 11. Siehe eben dies, dass ihr betrübt worden seid nach Gottes Willen, welches Mühen hat das in euch gewirkt, dazu Verteidigung, Unwillen, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr seid in allen Stücken bewiesen, dass ihr rein seid in dieser Sache. Vielleicht müssen wir in unserem persönlichen Leben ein wenig wie Pinhas sein, und vielleicht ist es, wie Herr Strain erwähnte, ein Prozess. Es braucht Zeit, es ist eine langfristige Verpflichtung, aber manchmal brauchen wir eine Starthilfe, nicht wahr? Manchmal müssen wir die Kabel an die Batterie anschließen, damit sie das Auto starten kann. Gibt es etwas in unserem Leben, das es ein Pinhas gebraucht? 1. Korinther 5, Vers 7. Worum geht es in diesen Tagen, also jetzt? 1. Korinther, Kapitel 5, Vers 7 und 8. 1. Korinther, Kapitel 5, Vers 7 und 8. Darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht im alten Sauerteig und auch nicht Sauerteig der Bosheit oder der Schlechtigkeit. Und so mit all dem, was uns nach Ägypten zurückzieht und was uns von Gott wegführt und uns zum Tode entgegenführt. Jetzt der zweite Teil jetzt des Verses 8. Zweiten Teil des Vers 8. Sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Das letzte Beispiel, das wir in dieser Geschichte betrachten werden, das letzte Beispiel oder Person Nummer 4 ist der Ewige. Jetzt sagst du, das ist nicht fair, das ist kein Mensch, das ist teilweise richtig. Er wurde ein Mensch, nicht wahr? Aber er war derjenige, der damals mit ihnen ging, sie führte. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 1. Ich werde mich darauf beziehen. Wir haben es heute Morgen gelesen. Der eine, der mit ihnen ging, dieser Fels, der sie führte, war Christus. Der Ewige, der bei ihnen war, der Mose führte, der Josua und Kaleb führte, der Phinehas führte, der war das Wesen, das zu Christus wurde. Was dachte er, als sie umherwanderten und er stellte sie auf die Probe und forderte sie heraus, um herauszufinden, wo ihre Gedanken waren? 5. Mose, Kapitel 5, Vers 29. Was suchte der Ewige zu tun oder versuchte der Ewige zu tun? Hier ist eine Art interessanter kleiner Einblick in die Gedanken Gottes, in die Gedanken des ewigen Lebenden, der zu Jesu Christus wurde. Also jetzt 5. Buch Mose, Kapitel 5, Vers 29. Dies ist von Jesus Christus selbst. Ach, dass sie ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und zu halten alle meine Gebote ihr Leben lang, auf dass es ihnen und ihren Kindern wohl ginge ewiglich. Er wünschte sich zutiefst, dass die Eliten es annehmen würden, dass sie verstehen würden, dass es zwei Wege gibt. Und ich möchte, dass sie den richtigen Weg wählen. Ich möchte, dass sie alles geben und nicht zurückhalten. 5. Buch Mose, Kapitel 10, Vers 12. Verlangt Gott etwas Unvernünftiges, Unerreichbares, Unmögliches? Auf keinen Fall. Jetzt 5. Buch Mose, Kapitel 10, Vers 12 bis 15, Vers 12 bis 15. Nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, noch von dir, als dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinen Gott, dienst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dass du die Gebote des Herrn hältst und seine Rechte, die ich dir heute gebiete, auf dass es dir wohl ergehe. Siehe, der Himmel und der aller Himmel, Himmel und die Erde und alles, was darin ist, dann ist des Herrn, deinen Gottes. Vers 15, und doch hat er nur deine Väter angenommen, dass er sie liebte und hat ihre Nachkommen, nämlich euch, erwählt aus allen Völkern, so wie es heute ist. Er war diejenige, der sie regelrecht gefüttert hat. Er war derjenige, der sie führte. Vers 20, im gleichen Kapitel, Vers 20. Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten, ihm sollst du dienen. Vers 21. Es ist dein Ruhm und dein Gott, der bei dir solche großen und schrecklichen Dinge getan hat, die deine Augen gesehen haben. Wie wir heute Morgen wieder gehört haben, die Wundern, das Erstaunliche, er hat den Ball nicht fallen lassen. Er hat sie nie im Stich gelassen. Er ließ zu, dass sie getestet wurden, aber zu dem Zweck, dass sie gezwungen wurden, die Wahl zwischen Gut und Böse, richtig und falsch, geben und nehmen und das Richtige zu wählen. Und dann wurde dieses Wesen, ein Mensch, wurde Fleisch und tat was? Gehen wir jetzt nach Philipper 2. Was tat er, als er Fleisch wurde und auf dieser Erde wandelte? Er hat alles gegeben, nicht wahr? Er gab alles für seine Schöpfung, für den Plan, viele Söhne zur Ehre zu bringen. Also jetzt Philipper Kapitel 2, Vers 5 und 6. Philipper Kapitel 2, Vers 5 und 6. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er, Jesus, hat es nicht so betrachtet, dass man daran festhalten sollte. Er war bereit, die Position und die Herrlichkeit und die Macht, die er an der Gottheit am Thron des Vaters hatte, loszulassen. Er war bereit, dies um unsertwillen, um des Plans willen, um die Möglichkeit, viele Söhne zur Ehre zu bringen, zu tun. Jetzt Vers 7 und 8 in Philipper 2, Vers 7 und 8. Sondern äußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Und wie wir schon viele Male gehört haben, war es doch ermutigend, ein Mensch zu sein, im Fleisch zu sein, alles zu geben, oder nicht? Nachdem man als Gott im dritten Himmel war, einfach wie wir zu einem Tonmodell werden. Er war also voll dabei. Er wurde eingewiesen, nichts wurde zurückgehalten. Er war Gott im Fleisch, er war ein echter Mann, er hat wirklich gelitten, er war wirklich in Versuchung. Er war absolut voll dabei und dann gab er das ultimative Opfer, er erniedrigte sich selbst. Jetzt Vers 8 bis 11 im gleichen Kapitel, Vers 8 jetzt bis 11. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in den Namen Jesu sich beugen sollen alle andere Knie, die im Himmel und auf Erden und auf der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Es gibt nur einen Weg, und der besteht darin, dass sich jedes Knie vor Jesus Christus, dem Retter der ganzen Menschheit, beugen wird. Warum will Gott, dass wir alles geben und ihm zu dienen? Denn Christus hat für uns alles gegeben. In einer festen Ehebeziehung wird Herr Strain vor nicht allzu langer Zeit erklärte, und wie er erklärte, will Gott diejenigen, die er sich verpflichtet hat, eifersüchtig machen, nicht eifersüchtig in einer Weise, wie wir verstehen, nicht von der egoistischen, zwanghaften Art und Weise, wie wir an diesem Wort denken, sondern er will ohne Rivalen sein, dass es niemanden gibt, der unserer Beziehung zu ihm im Wege steht. Er steht an erster Stelle, egal was passiert, und ist das nicht angemessen für jede feste Ehebeziehung, dass beide Personen, beide Parteien absolut die Nummer eins sind in den Augen des anderen. Wie könnte es auch anders funktionieren? Wie können Jesus Christus und Gott alles für uns geben und dann geben wir ihnen 50% zurück oder 70% oder vielleicht geben wir bis 95% oder wir sind großzügig 59% oder 95,5%, wenn sie, Jesus und Gott, alles gegeben haben. Es ist nur recht, dass wir die gleiche Loyalität und Hingabe, eine bedingungslose, absolute Verpflichtung ihnen, dem Vater und Jesus gegenüber haben, wie sie für uns. Bemerken wir jetzt, Römer Kapitel 12, das Erstaunliche ist, dass Christus, wenn wir bereit sind, nicht nur sein ganzes Leben während seines irdischen Lebens gegeben hat und nicht nur bei seinem Tod alles gegeben hat, sondern in uns leben wird, sein Leben in uns weiterleben wird und uns auf unserem Weg helfen wird, wenn wir danach streben, unser ganzes Leben Gott zu übergeben. Jetzt Römer Kapitel 12, Vers 1. Römer Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Gibt es da etwas Unvernünftiges oder Unzumutbares, wenn Gott von uns verlangt, ihn an erster Stelle zu haben? Nein, das ist unser vernünftiger Dienst. Jetzt Vers 2 in Römer, Kapitel 12, Vers 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Willen ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Die Tage der ungesäuerten Brote sind ein Anstoß, umgewandelt zu sein. Wir können es nicht aus eigener Kraft tun, wir können es nicht aus eigener Kraft schaffen. Und das ist einer der Gründe, warum wir 7 Tage lang ungesäuertes Brot gegessen haben, um zu verstehen und uns weiterhin zu lehren und uns daran zu erinnern, dass wir uns von etwas anderem ernähren müssen, von jemand anderem, der uns die Fähigkeit gibt, uns die Veränderung gibt und uns die Hilfe gibt, die wir doch gebrauchen. In dem Buch Die Macht der Gefolgschaft spricht der Autor Robert Kelly über die Mentorbeziehung, um was sie bedeutet und wie sie gegliedert ist. Wir hören heutzutage viel über Mentoren, aber denken Sie an unsere Beziehung zu Christus, wenn ich dies lese. Er sagte hier auf Seite 65, beginnen wir mit dem Zitat, während das Ziel der Ausbildung die Beherrschung von Fähigkeiten ist, ist das Ziel der Mentoring die persönliche Reifung. Menschen, die einem Mentor folgen, tun dies zum persönlichen Nutzen. Vielleicht sehen Sie die Mentorbeziehung einfach als eine Möglichkeit, sich selbst zu verbessern. Die Anhänger vertrauen sich selbst, vertrauen sich emotional und entwicklungsmäßig jemanden an, der ihre Talente als vielleicht einen ungeschliffenen Diamanten wahrnimmt. Ende erster mit dem Zitat. Nun, wir sind Tonmodelle, nicht wahr? Wir sind keine Rohdiamanten, aber mit Gottes heiligem Geist in uns haben wir jetzt das wertvollste Gut im Universum. Gott macht etwas ganz Besonderes aus uns. Und jetzt weiter mit dem Zitat. Der Mentor hilft, den Diamanten zu formen, dass er funkelt. Die physiologische Bereitschaft eines Individuums, von dieser Form der Abhängigkeit zu profitieren, hängt von der Fähigkeit der Person ab, sich dem Einfluss des Mentors hinzugeben. Denken Sie darüber nach, häufig löst eine Lebenserfahrung, der Tod eines geliebten Menschen, die Entlassung aus einem Job, die Bereitschaft, diese Abhängigkeit von einem anderen aus. Seite 66. Wie Lehrlinge entscheiden sich die Mentees dafür, Anhänger zu sein, um sich selbst zu transformieren. Ende des Zitats. Wissen Sie, Brüder, unser Ziel ist es, alles zu geben. Es ist nicht leicht. Es kommt nicht ohne einen Kampf. Es kommt nicht alles auf einmal, aber solange wir bereit sind, macht Gott den Rest, nicht wahr? Wenden wir uns nun Johannes Kapitel 6 zu. Das haben wir schon vor einigen Tagen am Passafest gelesen. Es ist interessant, dass Christus mit den Jüngern über das Brot sprach und dann erwähnten sie das Manna. Und er sprach hier, Johannes Kapitel 6, Vers 32, Johannes Kapitel 6, Vers 32. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Vers 38 im gleichen Kapitel. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und beachten wir auch Vers 54, Vers 54 im gleichen Kapitel. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Und Vers 55 bis 57 im gleichen Kapitel. Vers 55. bis 57 weiter hier. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch wer mich isst, leben um meinetwillen. Jesus Christus ist bereit, sein Leben wieder für uns zu leben. Wie er hier erzählt, gibt es viele, die an diesem Punkt weggegangen sind. Was waren die Gründe? Das steht hier nicht, aber viele von ihnen sind Jesus nicht mehr gefolgt. Beachten Sie nun, was Jesus sagte hier in Vers 66 bis 69 in Johannes 6. Johannes 6, Vers 66 bis 69. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Nun, das ist der einzigste Weg, nicht wahr? Nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigener Stärke, nicht aus eigener Macht. Wir haben nicht das Zeug dazu, aber wenn Christus in uns lebt, macht das all den Unterschied in der Welt aus. Wie wir heute Morgen gehört haben, kann uns nichts davon abhalten, zu überwinden und zu besiegen, wenn Gott hinter uns steht, wenn er uns hilft. Solange wir weitermachen, solange wir mit ihm zusammenarbeiten, solange wir bereit sind, uns zu demütigen zu lassen, solange wir von anderen Beispielen lernen, die schon früher mutig waren, solange wir bereit sind, etwas zu tun, um uns selbst zu überwinden, solange wir Christus bitten. Sein Leben in uns zu leben, was gibt er uns schließlich, wenn wir alles Gott geben? Hebräer Kapitel 2 jetzt, sehen wir uns Hebräer Kapitel 2 an. Gibt es eine Belohnung? Ist es das wert? Spielt das eine Rolle? Gibt es etwas am Ende? Gibt es etwas, worauf man sich freuen kann? Hebräer 2 jetzt, Kapitel 2, Vers 5 und 6. Hebräer Kapitel 2, Vers 5 und 6. Denn nicht den Engeln hat er untertan gemacht, die zukünftige Welt, von der wir reden. Er bezeugte aber einer an einer Stelle und spricht, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschensohn, dass du auf ihn achtest? Also, warum nimmt Gott uns überhaupt wahr? Wir sind Staubkörnchen, wir sind nicht einmal so groß wie Staubkörnchen, wir sind mikroskopisch klein. Er muss uns durch ein spirituelles Mikroskop betrachten oder wie es auch immer funktioniert. Jetzt Vers 7 und 8 in Hebräer Kapitel 2, Vers 7 und 8. Du hast ihn eine kleine Zeit niedriger sein lassen wie die Engel. Mit Preis und Ehre hast du ihn gekrönt. Alles hast du unter seinen Füßen getan. Wenn er ihm alles unter die Füße getan hat, so hat er nichts ausgenommen, was ihm nicht untertan wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Und wir verstehen, dass es hier um die gesamte Schöpfung, das gesamte Universum geht. Was Gott uns gibt oder was Gott uns alles geben wird, werden wir das gesamte Universum ererben? Er gibt genügend Gründe für uns, unser ganzes Leben zu geben, nicht wahr? Lassen wir uns ermutigen, wenn wir diese Tage der ungesäuerten Brote abschließen, die Dinge, die wir gelernt haben, die Dinge, über die wir gesprochen haben. Selbst wenn wir Unsicherheit haben, ist Gott da und wird uns unterstützen, wenn wir auf ihn schauen. Wenn wir uns andere Beispiele ansehen und uns dazu verpflichten, die Sünde in unserem Leben zu beseitigen, sollten wir, wie wir heute Morgen gehört haben, sicherstellen, dass wir vorwärts gehen und Christus in uns leben lassen, um uns zu konzentrieren, uns Klarheit zu geben, uns zu reinigen und uns zu helfen, alles zu tun, bis zum Ende, Brüder. Was für eine gewaltige Chance haben wir an diesem Tag, in diesem Tag, der vor uns liegt, Lasst uns Gott alles geben.